Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Le Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. In den vielen Jahren meiner Yoga-Praxis hatte ich bereits das Glück, von diversen Yoga-Lehrerinnen unterrichtet und begleitet worden zu sein. Meinen Lehrerinnen verdanke ich unendlich viel und sie waren und sind eine wichtige Begleitung in und durch dieses Leben. Ähnlich wie in Liebesbeziehungen oder Freundschaften kann es manchmal Differenzen geben, die Beziehung kann herausgefordert werden oder Wege können sich trennen. Doch von jeder und jedem Einzelnen habe ich wichtige Lektionen gelernt. Yoga-Lehrende können sehr viel mehr sein als Personen, die dir Körperübungen und Atemtechniken beibringen. Sie können wichtige Wegbegleiter auf deiner Reise zu dir und zu einem gesunden und glücklichen Leben sein. In dieser Folge teile ich mit dir, was die Beziehung zwischen Yoga-Schülerin und Lehrerin so besonders macht. Viel Freude beim Hören! Hallo und Namaste. Ich melde mich zurück aus der kurzen August-Sommerpause. Die war tatsächlich ganz gut, weil ich hatte echt viel um die Ohren und gleichzeitig nicht so wahnsinnig viel Energie. Deswegen war es jetzt ganz gut, mal den Kopf frei zu haben und einen Punkt weniger auf der Liste. Aber jetzt habe ich umso mehr Ideen wieder und ja, freue mich, dass es weitergeht. Und es passt jetzt auch, dass ich mich jetzt Anfang September zurückmelde, denn genau vor 2 Jahren habe ich die erste Podcast-Folge veröffentlicht. Und ja, dieser Podcast wird 2 Jahre alt. Vielen, vielen Dank an alle, die mich vielleicht schon von Anfang an hier begleiten oder die vielleicht später den Podcast entdeckt haben. Vielleicht habt ihr ja dann die Folgen nachgehört vom Anfang. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Podcast Freude bringt. Und ja, bin immer wieder sehr berührt von den Feedbacks, die mich erreichen, auch wenn es nicht sehr viele sind. Also ich bin sehr dankbar, dass es auch Statistiken und Analysen gibt. Ansonsten hätte ich, glaube ich, schon die Flinte ins Korn geworfen. Aber es erreichen mich immer wieder sehr liebe Worte. Und ja, die bedeuten mir dann ganz viel und machen mir Mut, hier weiterzumachen. Ich gebe zu, nach wie vor gibt es manchmal so einen Punkt, wo ich denke, was mache ich hier eigentlich? Witzigerweise denken ja wirklich einige Leute, ich würde Geld dafür bekommen. Dem ist nicht so. Also ich habe keinen Sponsor, ich wurde auch nicht gebeten, diesen Podcast zu machen von jemandem, der dafür Geld bezahlt. Ich habe mir das selbst überlegt, ich habe mir alles selbst beigebracht und ja, kriege kein Geld dafür, kriege dafür viel anderes. Zum Beispiel habe ich wundervolle Kontakte geknüpft zu den wunderbaren Interviewgästen, die ich hier schon hatte. Und wie gesagt, die Feedbacks, die mich erreichen, sind dann oft so berührend und bestätigen mich in dem, was ich ja auch mit diesem Podcast erreichen möchte, Menschen dazu ermuntern, diesen Weg zu gehen, sie dazu motivieren und eben auch vielleicht mit ein paar Missverständnissen aufzuräumen, immer wieder halt auch meinen Standpunkt von diesem klassischen Yoga, geprägt von meinen überwiegend indischen Lehrern und Lehrerinnen, weiterzugeben, der für meinen Geschmack hier bei uns im Westen einfach häufig zu kurz kommt oder übertönt wird von den vielen eher bunten und lauten und aus meiner Sicht oberflächlichen Yoga-Stilen. Aber ich weiß, ich bin da manchmal ein bisschen wertend, aber das ist halt einfach meine persönliche Meinung, mein Podcast, meine Meinung. Und ich versuche immer dabei möglichst auch trotzdem noch objektiv zu sein. Und wen das nicht anspricht, der braucht es ja sich auch nicht anzuhören. Ich weiß aber, dass es viele auch gerade deswegen hören, weil sie sich eben drüber freuen, auch fernab ein bisschen von diesem Mainstream und bunte Leggings tragen, über Yoga zu erfahren. Ja, falls du mir ein kleines Geschenk zu meinem 2-jährigen Podcast-Jubiläum machen magst, Dann, wenn noch nicht geschehen, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder schreibe mir nette Zeilen oder empfehle den Podcast weiter. Das motiviert mich auf jeden Fall, immer wieder dran zu bleiben. Ja, jetzt ist gefühlt schon wieder ganz viel passiert seit der letzten Folge. Unter anderem bin ich nach Fehmarn gereist, wo ich ja ein Retreat geben wollte, was ich, glaube ich, auch schon hier angekündigt habe im Podcast. Dieses Retreat wird jetzt doch nicht stattfinden. Mich konnte leider die Unterbringung nicht überzeugen. Es hat nicht so ganz zu dem gepasst, was ich für einen Eindruck vorher hatte. Ich hätte mich vielleicht mir das früher angucken sollen, aber ich hatte diese super positive Erfahrung gemacht beim Stimmbeekhof. Da hatten wir auch schon unser Yoga-Wochenende Anfang des Jahres angefangen zu bewerben, bevor ich jemals dort vor Ort gewesen war. Und dann war ich vor Ort total positiv überrascht, weil es sogar noch schöner war, als ich mir vorstellen konnte und als ich für einen Eindruck von der Ferne hatte. Diesmal war das ein bisschen anders, deswegen habe ich dieses Retreat abgesagt. Dafür sind jetzt die Türen geöffnet, weil der wunderschöne Stimmbeekhof in der Lüneburger Heide, der empfängt uns auch wieder im kommenden Jahr 2024. Im Februar vom 16. bis 18. werde ich wieder gemeinsam mit Saskia dort ein Yoga-Wochenende geben und wir freuen uns schon sehr. Beim letzten Mal war es ratzfatz ausgebucht, da waren wir ganz überwältigt. Mal gucken, ob wir das wiederholen können. Wenn du dabei sein magst, dann melde dich total gerne. Und noch eine kurze Ankündigung, bevor wir ins heutige Thema eintauchen. Es gibt den zweiten Deep Dive into Yoga-Kurs, ein Online-6-Wochen-Programm gemeinsam mit Dimitra. Wir haben den ersten Kurs bereits gegeben und der war sehr, sehr schön. Das Besondere an dem Kurs sind vor allem die Satsangs, die immer dann am Samstag stattfinden, wo wir uns verschiedenen Themen zur Yoga-Philosophie, Yoga-Geschichte, zum Leben von Yoga abseits der Matte widmen. Und die Teilnehmerinnen haben uns zurückgemeldet, dass sie genau das auch sehr, sehr genossen haben und auch als sehr besonders empfunden haben, weil es eben gar nicht so viele Angebote gibt, wo einem eben auch diese Yoga-Philosophie vermittelt wird. Und häufig muss man dann eben direkt eine Ausbildung machen. Und das wollen ja viele gar nicht. Nicht jeder will und muss Yoga-Lehrer, Lehrerin werden. Und ja, da wollen wir ein bisschen die Brücke schlagen für alle, die sich eben angesprochen fühlen, mehr über Yoga off the mat zu erfahren. Das könnt ihr wieder im Deep Dive. Und alle Infos findest du natürlich über den Link im Profil. So, genug Ankündigungen. Ich freue mich auf das Thema Beziehung von Schülerin, Lehrerin im Yoga und was diese Beziehung so besonders macht. Ich merke schon jetzt, ich bin sowas von schlecht im Gendern. Ich nehme mir immer wieder vor, das jetzt richtig zu machen. Aber dieses, wie das jetzt viele machen, Schülerin, Lehrerin, das geht mir irgendwie nicht über die Lippen. Also verzeih es mir, es sind natürlich alle Geschlechter hier mit einbezogen. Und ja, ich bin da einfach manchmal ein bisschen inkorrekt in meiner Ausdrucksweise, wenn ich so hier ins Plappern komme. Es möge mir verziehen werden. Ja, ich wähle hier natürlich immer Themen, die mich selbst gerade beschäftigen, die irgendwie bei mir aktuell sind, auf die ich besonders viel Lust habe. Die Freiheit kann ich mir hier ja zum Glück nehmen und hoffe, dass das dann auch bei euch auf Interesse stößt. Und warum beschäftigt mich dieses Thema gerade? Weil ich gerade einmal mehr eine sehr besondere Verbindung erlebe und mich sehr unterstützt fühle und durch derzeit meine Lehrerin Dipali, die mich jetzt schon länger begleitet. Ich weiß, dass ich würde heute am liebsten stundenlang, glaube ich, reden, weil ich über so viele Lehrer und Lehrerinnen gerne erzählen würde, weil ich die große Ehre habe, schon wirklich von verschiedensten Lehrern begleitet worden zu sein. Ich werde hier sicherlich nicht allen heute gerecht werden können. Zum Glück sprechen sie ja zum großen Teil nicht meine Sprache und können es nicht hören. Aber werde auf jeden Fall die Einblicke in ein paar der wichtigen Begleiter in meinem Leben geben, um ein bisschen zu verdeutlichen, was eben diese Beziehung so besonders macht und was wir von diesen Menschen lernen können. Ja, Dipali kenne ich jetzt schon eine Weile. Ich habe sie das erste Mal kennengelernt in der Prä- und Postnatal-Ausbildung, die ich online mit Indien gemacht hatte, bei einer Lehrerin, die ich schon kannte. Und Dipali war dann aber eben die Zweitlehrerin, vor allem Pranayama und Meditation unterrichtet sie. Und ich fand die von Anfang an unfassbar spannend, weil ich gemerkt habe, was für eine ernsthafte Yogini sie ist. Also ich wusste nichts damals über ihren persönlichen Werdegang, aber das, ja, habe ich einfach gespürt und habe ihre Lehren aufgesaugt. Es war ganz besonders, weil sie war es noch nicht so gewohnt, auf Englisch zu unterrichten. Ich glaube sogar, dass es vielleicht ihr erster Kurs war. Und der Kurs hat, glaube ich, nur wegen mir auf Englisch stattgefunden. Oder ich weiß nicht, ob vielleicht noch eine andere Westlerin auch dabei war. Aber es waren überwiegend indische Frauen und die sind dann auch immer mal wieder in Hindi oder Bengali vielleicht verfallen, so dass ich dann danach schreiben musste, weil ich konnte, ich habe das ja mit Aufnahmen gemacht, dann habe ich ab und zu gefragt, okay, was habt ihr da nochmal geredet? Ich habe es nicht verstanden. Aber das war nicht weiter schlimm. Ich war einfach sehr, sehr dankbar über alles, was ich verstanden habe und was ich von ihr lernen konnte. Und dann hatte ich sie in noch einem Online-Training und dann jetzt bei meiner diesjährigen Indienreise in Person kennengelernt und habe sehr viel mit ihr praktiziert, vor allem eben auch wieder Pranayama und Meditation. Habe ich bestimmt auch schon mal erwähnt in meinen Indien. Erfahrungsberichten, habe da ganz besondere Atemtechniken auch von ihr gelernt, die sie von ihrem Guru gelernt hat. Also das sind nochmal andere Atemtechniken, als ich bisher kannte. Nicht dieses klassische Pranayama, sondern es fühlt sich so an, als wäre ich da ein bisschen initiiert worden. Sie hatte dann auch immer gesagt, dass man halt eine Zeit lang erst mit dem Lehrer oder der Lehrerin praktiziert haben muss, bevor man das dann alleine zu Hause machen darf. Und dann hatte ich zum Glück noch, bevor ich Indien verlassen habe, von ihr das Go bekommen, dass ich das jetzt auch alleine üben darf. Und dann habe ich halt auch so eine Melodie bekommen, weil man übt da in einem speziellen Rhythmus. Das ist so eine Abfolge von verschiedenen Atemtechniken. Und da gibt es einen bestimmten Rhythmus und Mantren, die dazu gechantet werden. Und mit dieser Begleitung kann man das dann eben auch selbstständig üben. Da habe ich dann noch das Okay gekriegt, sodass diese Atemübungen mich bis heute fast täglich begleiten. Und oh, jetzt komme ich hier gerade richtig ins Träumen. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht mich zu sehr verliere in schönen Erinnerungen und auf dem Punkt bleibe. Aber ja, diese Atemübungen begleiten mich schon ganz lange und diese Lehrerin begleitet mich lange und sie hatte dann mir schon vor Ort erzählt, dass sie auch online unterrichtet für 2, 3 Schülerinnen und dass ich mich, wenn ich zurück bin, gerne melden kann. Und jetzt habe ich dieses wirklich ein Privileg, so fühlt es sich an. Es ist eine sehr besondere Erfahrung, dass ich jetzt gerade in den meisten Wochen 5-mal die Woche am Morgen mit ihr praktiziere. Inzwischen sogar manchmal alleine, manchmal ist noch eine andere Schülerin dabei. Und das ist eine sehr intensive Begleitung. Also quasi, ich habe ja so meine regelmäßige Sadhana, meine regelmäßige Yoga-Praxis, ein Teil dieser Sadhana, mache ich jetzt unter der Woche gemeinsam mit ihr. Dann schließe ich meistens noch meine persönliche Meditation an oder wenn ich mit ihr ausschließlich Atemübungen und Meditation gemacht habe, übe ich dann noch selbstständig Asanas. Also das passe ich jetzt immer so ein bisschen an und habe da aber diesen sehr, sehr regelmäßigen Kontakt zu einer Lehrerin. Und das ist sehr besonders. Und gerade jetzt hatte ich ein bisschen eine herausfordernde Zeit oder habe sie, glaube ich, eigentlich immer noch. Also ich bin ein bisschen überrascht von mir selbst, dass ich in so ein bisschen anhaltendem Energietief bin. Also es ist nicht rund um die Uhr so, aber schon, ich merke, obwohl ich in diesem Jahr für mein Gefühl nicht sehr viel Stress hatte und ja auch schon recht viel Urlaub gemacht habe, dass ich nicht so wahnsinnig vor Energie strotze. Und was jetzt sicherlich auch nochmal bedingt ist durch diesen total verrückten Sommer hier, in Hamburg oder ja auch in vielen anderen Teilen Europas. Hier ist super wechselhaftes Wetter, kalt, heiß, schwül, dann wieder ganz schöner, normaler Sommer. Also wirklich ein Auf und Ab. Ich merke, dass das sehr anstrengend ist. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es nur das ist. Vielleicht ist es schon auch ein bisschen, dass ich so richtigen Urlaub eigentlich streng genommen sehr lange nicht gemacht habe. Ich bin ja noch Teilzeit angestellt, dann habe ich 2 selbstständige Jobs, wo ich mir ja die Zeit sehr frei einteilen kann, die ich auch gar nicht als stressig erlebe. Aber es ist so, dass ich mir immer von einzelnen Teilen frei nehme, aber so gut wie nie von allem. Also so wie jetzt im August habe ich Podcast-Pause gemacht, aber alles andere lief weiter. Als ich in Indien war, hatte ich meinen Teilzeitjob nicht und habe nicht Yoga unterrichtet. Habe aber meine Social-Media-Kunden weiter betreut, was auch super toll war. Es hat sich auch total entspannt für mich angefühlt. Aber also ich war halt nie komplett offline. Und so zieht sich das jetzt schon eine Weile durch. Also da merke ich, kann ich mich selbst mal wieder ein bisschen hinterfragen und gucken, wie ich da alles ein bisschen besser unter einen Hut bekomme. Dazu mache ich ja noch eine Ausbildung. Naja, also ich tanze auf vielen Hochzeiten. Und trotz meiner regelmäßigen Yoga-Praxis, meinem gesunden Lebensstil, ist das manchmal herausfordernd. Und das macht sich so seit 2 Wochen, würde ich sagen, sehr in meiner täglichen Praxis bemerkbar. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung und halt auch sehr interessant, das so nah und so regelmäßig mit meiner Lehrerin zu teilen. Und das fühlt sich für mich gerade sehr besonders an, weil ich dadurch halt nicht alleine bin mit diesem Struggle, weil zugegebenermaßen im Moment, wenn ich alleine übe, dann würde ich viele Atemübungen auslassen, halt alle, die so ein bisschen anstrengender sind, würde wahrscheinlich vieles abkürzen. Also meine Sadhana würde, glaube ich, im Moment sehr viel kürzer ausfallen. Und mit ihr bin ich mit meiner Sadhana nicht alleine, sondern habe da Begleitung und werde eben manchmal ein bisschen gepusht und motiviert an anderen Stellen, hat sie mir aber auch die Entscheidung für die Pause abgenommen, dass sie dann mich auffordert, eben Pause zu machen oder dass sie eben entscheidet, welche Praxis wir weglassen. Irgendwann hatte sie dann auch mal nur Yoga Nidra mit mir gemacht. Und es gibt ja unfassbar viele Arten und Weisen, die Yoga-Praxis auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Und da ich selbst Yoga-Lehrerin bin, sind mir natürlich viele davon auch sehr bewusst. Trotzdem ist es doch immer wieder ein super spannender Punkt und auch so ein Thema, was sich in meinem Leben und ich glaube bei ganz, ganz vielen Menschen durchzieht, halt diesen Punkt zu finden, wann ist wirklich Zeit für Pause, wann ist es, kann man sich aber auch mal im Yoga sprechen, ja von Tapas, ne, von Disziplin, wann ist es wichtig, Disziplin zu haben, bin ich jetzt wirklich erschöpft, sollte ich einfach ein ausgiebiges Shavasana machen oder überkommt man auch mal diese Erschöpfung und tritt sich ein bisschen in den Hintern und dann fühlt es sich gut an, weil die Yoga-Praxis kann uns auch ganz viel Energie schenken. Und da jetzt gerade mich einmal damit zu zeigen und dann halt auch dabei Unterstützung zu bekommen, ist sehr, sehr wertvoll. Und ich möchte nochmal betonen, dieses sich damit zu zeigen. Ich finde, das ist ein Punkt, der ganz häufig hier bei uns so im Alltag, in diesem Mainstream-Yoga, tatsächlich zu kurz kommt, dass man auch Raum hat, sich eben auszutauschen über die Praxis. Auch das ja eine Idee und Grund, warum ich jetzt überwiegend geschlossene Kurse unterrichte und auch bei diesem Deep Dive into Yoga Kurs, dass es eben schon Raum auch geben soll für Austausch und man vielleicht auch die Chance hat, in so einem geschützteren Rahmen sich dann mehr zu öffnen, weil da war ich auch ganz überrascht, als ich so angefangen habe zu unterrichten. Wenn man so in die Gruppe fragt, es kommt meist keine Antwort, weil häufig halt einfach dieser Rahmen in diesen normalen Yoga-Studios gar nicht so vorhanden ist und man das auch nicht so gewohnt ist. Wenn man am Anfang in die Runde fragt, wie geht's euch, dann kommt vielleicht so ein Kopfnicken und so ein gemurmeltes Gut, aber meistens auch einfach gar nichts. Und am Ende der Stunde, wenn man nachfragt, wie fühlt ihr euch, kommt halt meistens irgendwie ja ein Danke und Gut. Aber viel mehr passiert da selten in diesen gängigen Studios. Es kann dann nochmal auf Yoga-Workshops und so weiter ganz anders aussehen und wo es halt eben auch ganz anders aussieht im Personal-Yoga, das ich euch immer sehr ans Herz legen mag. Also diese 1-zu-1-Betreuung zu erfahren, ist einfach nochmal, hebt das Yoga-Level oder hebt deine Yoga-Reise auf ein ganz anderes Level, weil Yoga ist nicht one size fits all, sondern wir haben sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse und im gewissen Rahmen kann man da auch in Gruppenklassen drauf eingehen, aber halt nicht sehr detailliert. Also wenn man eine Praxis bekommt, die wirklich auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist, dann hat es nochmal einen viel, viel höheren und größeren Effekt. Und eben auch die Möglichkeit, sich wirklich auszutauschen, gibt natürlich auch dann der lehrenden Person die Chance, die Praxis anzupassen. Also im gewissen Maße hat man ja auch immer ein Gefühl dafür, was braucht die Gruppe oder wie fühlt sich wohl die andere Person. Und man sieht es dann auch den Menschen an, wenn irgendwas zu viel wird oder wenn sie gerade ein bisschen mehr Aktivität brauchen oder ähnliches. Aber auch wir sind keine Hellseher. Also es hilft auch sehr zu hören, wirklich, wie es den Menschen geht. Und auch dieser Erfahrungsaustausch nach einer Klasse kann wahnsinnig wertvoll sein, weil man dann vielleicht auch noch ein bisschen Weisheit abgreifen kann von den Lehrern. Vielleicht noch einen kleinen Ratschlag gibt oder einfach, weil es dann auch gut tut, das mal ausgesprochen zu haben oder auch den anderen Teilnehmerinnen helfen kann, weil man sich dann irgendwie verstanden fühlt und ach, die empfindet das auch so oder auch, ach krass, das ist, die hat eine ganz andere Erfahrung gemacht oder wie auch immer. Das ist, da passiert ja ganz, ganz viel. Also ich kann mir mal gar nicht vorstellen, dass in einer Yoga-Klasse man nicht irgendwas erfahren hat, was erwähnenswert wäre. Wir lernen ja auch auf diesem Weg immer bewusster wahrzunehmen. Auch diese Antwort auf, wie geht's dir oder wie fühlst du dich, die wird letztendlich immer länger, zumindest im Kopf. Man spricht eben nicht immer alles aus, weil eben so unfassbar viel passiert. Und natürlich, ich rede jetzt auch nicht jeden Tag mit meiner Lehrerin ausgiebigst über alles. An manchen Tagen habe ich auch das Gefühl, es gibt jetzt gerade gar nicht so viel dazu zu sagen, wie es mir geht. Aber im Moment ist eben mein vorherrschendes Gefühl meistens, wenn wir dann morgens auf der Matte sitzen und sie fragt vor jeder Stunde, wie es mir geht, dann muss ich im Moment immer eigentlich sagen, ich bin irgendwie ein bisschen müde, energielos, erschöpft. Und mich selber nervt es so und es ist so spannend, auch damit nicht alleine zu sein und auch das mal aussprechen zu müssen, in Anführungsstrichen, weil ich da auch mir selber so auf die Schliche komme. Ich bin auch teilweise ehrgeizig, wenn es um meine Yoga-Praxis geht und ich möchte mich ja auch gerne gut fühlen. Ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch und jetzt jeden Tag irgendwie sowas für mich, weil ich gebe den Wert, es ist negativ, dass ich erschöpft bin und das jeden Tag meiner Lehrerin sagen zu müssen, ist immer so ein bisschen, oh nein, ich würde so gerne mal wieder einfach nur sagen können, mir geht's super. Oder auch nach der Praxis, das ist auch, ich habe Respekt vor meinen Lehrern und möchte denen dann gerne, wie es jetzt auch monatelang war, es gefühlt so, dass ich nach jeder Yoga-Einheit mit ihr sie danach angestrahlt habe und ihr irgendwas Tolles berichtet habe, weil es so eine wunderbare Erfahrung war. Und im Moment ist es halt manchmal auch nach der Praxis. Also sie kriegt dann ja schon mit, wie ich gestruggelt habe beim Atmen. Und dann danach so, ja, also irgendwie, ja, ich bin müde. Und dann kriege ich aber eben Weisheiten von ihr, zum Beispiel, wenn ich meine Erfahrung teile, in welchen Übungen ich mich wie gefühlt habe oder was mir passiert ist, kriege ich zum Beispiel die Antwort, dass ich ein Lack of Prana habe und dann gibt sie mir die Hausaufgabe, jetzt noch 3-mal für 10 Minuten das Prana Mudra zu üben, damit wieder Prana, Lebensenergie zurückkommt. Oder ich hatte dann neulich endlich mal wieder eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Wie du siehst, ich gehe nicht so erwartungsfrei ran an meine Praxis, wie ich gerne würde. Ich habe schon immer die Sehnsucht, halt auch so diese tollen Erlebnisse zu haben, die ich ja auch immer mal wieder habe. Und man sollte ja eigentlich erwartungsfrei sein, ich weiß. Und neulich hatte ich mal wieder ein ganz wunderschönes Erlebnis. Da habe ich erst eben viel Schwierigkeiten gehabt in der Praxis und so gemerkt, puh, also ich habe mich mal gefühlt, als hätte ich gar nicht genug Sauerstoff und so. Ich habe es auch vor kurzem auf Instagram beschrieben, das Erlebnis. Und dann habe ich ihr danach davon erzählt, wie ich dann aber in der Wechselatmung zum Schluss so das Gefühl hatte, wie ganz viel Licht und ganz viel Energie zu mir kommt und ich mich so total aufgeladen gefühlt habe. Und das war so, also auch so ein Glücksgefühl und ganz, ganz wunderschön. Und dann sagte sie, yes, when you overcome the suffering, many gifts are waiting. Und so sagt sie dann manchmal so kleine Sätze, die mich dann durch meinen Tag begleiten und die auf jeden Fall mein Leben bereichern, würde ich sagen. Ja, zu diesen besonderen Erlebnissen, diese, ich nenne sie gerne Erleuchtungserlebnisse, davon hatte ich sehr, sehr viele bei einem anderen Lehrer von mir, Pranaji. Sein Name taucht ja auch immer mal wieder auf im Podcast, weil er mich sehr geprägt hat. Er hat mich jetzt nicht ewig lange begleitet, aber eine ganze Weile und die sehr intensiv. Und ich habe eben mit ihm auch überwiegend Pranayama praktiziert, wie sein Name schon sagt. Er ist Pranayama-Lehrer. Und bei ihm wurde ich eben sehr gepusht und sehr gefördert auch und hatte diesen wahnsinnigen, intensiven Glücksmomente und Erlebnisse, aber hatte irgendwann das Gefühl, dass da gar nicht so viel Raum ist, den Lehrer in mir zu finden. Also ich habe mich eben sehr eher so getrieben gefühlt und das hat eher, ich habe eh schon Ehrgeiz in meiner Yoga-Praxis und das ist eben dieses Besondere, finde ich, was ich gerade in dieser Schüler-Lehrer-Beziehung mit Deepali erlebe, wie sie mich halt unterstützt, meinen eigenen, also die Lehrerin in mir zu finden. Mir manchmal Entscheidungen abnimmt, wie ich gerade schon beschrieben habe, eben manchmal auch dann für mich entscheidet, wir machen jetzt eine sanftere Praxis oder halt wir lassen Kumbhaka die Atempause weg oder ich mache die Wechselatmung einfach nur in meinem natürlichen Atemrhythmus und nicht mit Verlängerung der Ausatmung, solche Dinge. Häufig machen wir die nämlich auch kontrolliert, auch zusammen mit einem Mantra. Und bei Pranaji, da war es eher, ja, es war sehr dominant und hat alles vorgegeben. Da wurde nichts angepasst an meine Bedürfnisse gefühlt, sondern es wurde so ein richtiges Hardcore-Programm durchgezogen. Und selbstverständlich hätte ich da auch jederzeit meine Pausen und so nehmen können. Aber für mich, ich war dazu nicht so gut in der Lage. Das hat eher halt in mir so diesen Ehrgeiz getriggert, wirklich sehr, sehr weit zu gehen. Und wie gesagt, ich hatte dann auch sehr besondere Erlebnisse. Manchmal kann es eben auch gut sein, ein bisschen in den Hintern getreten zu werden. Aber irgendwann hat sich das für mich nicht mehr so stimmig angefühlt. Und dann war auch ganz, ganz interessant, wie Deepali mich ein bisschen umtrainieren musste. Hat sie ja festgestellt, dass ich in vielen Atemtechniken zum Beispiel meinen Nacken angespannt habe und so ein bisschen verkrampft war und halt so ja einfach mit viel Druck dahinter unterwegs war. Und da hat sie mich dann eben immer wieder darauf hingewiesen, den Nacken zu entspannen. Und aber gleichzeitig war es war jetzt auch nicht easy peasy, also sie ist schon auch streng, aber lässt viel mehr Raum für meine eigenen Bedürfnisse berücksichtigen und unterstützt mich dabei viel mehr, meine eigenen Grenzen zu kennen. Und das ist gerade immer wieder schön, dass halt auch in diesen, was ich gerade erzählt habe, diese Atemübung, die ich mache, zu einem bestimmten Rhythmus, da sind wir jetzt am Anfang, wurde jede Atemübung eine Minute lang gemacht, dann hat sie für mich entschieden, ich bin so weit, ich mache jetzt 2 Minuten, im Moment wäre mein Gefühl eher, ich gehe auf 1 Minute zurück, aber sie bleibt mit mir bei 2 Minuten und fordert mich halt einfach auf, wenn dein Limit erreicht, das machst du Pause. Und so lerne ich in der Yoga-Praxis, was so eine wichtige Lektion ja auch fürs Leben ist, wann ist Ehrgeiz gut und wann ist Pause gut. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das viele von uns beschäftigt in dieser Welt voller Leistung und Schnelligkeit und voller Möglichkeiten, wo man so viel tun kann und wo irgendwie eher es als wert gilt, immer unterwegs zu sein und ganz viel zu erleben und Pausen irgendwie wenig vorgesehen sind. Das ja hilft mir gerade, hoffentlich dann auch in meinem Alltag immer besser aus meinen inneren Bedürfnissen heraus zu agieren und nicht über meine Grenzen zu gehen. Es ist ja auch wirklich sehr bezeichnend, dass es Burnout unter Yoga-Lehrenden gibt. Ich kann es total nachvollziehen, ich bin weit davon entfernt, keine Sorge. Ich habe wirklich überwiegend eine sehr, sehr gute Selbstfürsorge. Aber ich kann es trotzdem nachvollziehen. Es gibt ganz oft diese Geschichte von Menschen, die vielleicht ein Burnout oder fast Burnout, auf jeden Fall irgendwie eine Erschöpfung erlebt haben, die dann zum Yoga finden oder einfach tiefer zum Yoga finden, die dann eine Yogalehrerausbildung machen und die dann wieder da drin landen, weil sie dann aus dieser Begeisterung heraus auch wieder viel zu viel tun und ihre eigenen Grenzen übergehen. Das stellt, finde ich, führt einem so schön auch diese Absurdität unserer Welt vor Augen. Jetzt ist überall, kommen diese Entspannungstechniken und so weiter, kommen immer mehr ins Bewusstsein der Menschen und häufig verlagern wir unseren Leistungsdruck aber auch in diese Welt hinein. Und davor bin ich auch nicht gefeit. Ich würde sagen, ich habe relativ viel Tapas, also bin schon recht gewillt, diesen Weg zu gehen und auch wirklich sehr, sehr regelmäßig und viel zu praktizieren. Gleichzeitig habe ich auch viel Kapha, dieses Erdelement, das Schwere, oder auch Tamas, kann man sagen, Kapha aus dem Ayurveda, Tamas von den drei Gunas und eher dieses Schwere, nicht sehr förderliche auf diesem Weg. Und dann immer wieder die Frage, ja, eigentlich dieses die Mitte finden. Wann kann ich mal mit Aktivität mein Tamas, meine Trägheit überwinden? Und wann ist es aber auch einfach total wichtig, Pause zu machen, weil gerade viel zu viel Aktivität da ist? Dabei, bei diesen Entscheidungen, ist, finde ich, es sehr, sehr wertvoll, eine Person an der Seite zu haben, die uns da unterstützt. Ja, mit Pranaji habe ich ja dann tatsächlich sehr abrupt einen Schlussstrich gezogen, weil mir einfach auffiel, dieses doll angefeuert werden quasi beim Praktizieren ist nicht so richtig für mich. Und interessanterweise, das ist mir jetzt erst so bewusst geworden, als ich über diese Folge nachgedacht habe und dadurch ein bisschen meine wichtigen Lehrpersonen in meinem Leben reflektiert habe, dass ich seitdem überwiegend Lehrerinnen habe. Und früher hatte ich überwiegend Lehrer. Also irgendwie, ich weiß, man soll diese weibliche und männliche Energie nicht immer auf das Geschlecht übertragen. Beide haben beides. Es gibt ganz sicher auch Männer, die ein weniger antreiben. Und dann aber auch Frauen, die einen antreiben und so weiter. Aber trotzdem finde ich es interessant, dass ich früher eben viele männliche Lehrer hatte und sich das nach Pranaji ganz, ganz deutlich gewechselt hat. Also dann kam erst Ganga in mein Leben, von der ich auch initiiert bin. Und dann eben Nisha, die war vorher schon da, aber ist jetzt auch noch präsenter, weil ich eben einige Ausbildungen inzwischen bei ihr gemacht habe. Und dazu noch Dipali. So habe ich gerade, also meine aktuellen, die Lehrerinnen, die bei mir am präsentesten sind gerade Frauen. Ja, also ein Punkt, den ich jetzt, glaube ich, relativ ausführlich ausgeführt habe, weil der mir auch so wichtig ist, was für mich die Beziehung zu meinen Lehrern und Lehrerinnen besonders macht, eben eine Begleitung auf diesem Weg zu haben, auf diesem spirituellen Weg, und jemanden, der mir hilft, diesen Lehrer oder Lehrerin in mir zu finden. Und mir hilft, das richtige Maß an Ehrgeiz und Pausen zu finden. Die Balance zwischen mich pushen und mich erholen, mir gut tun. Genau. Und was aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und etwas Besonderes, ist also eine Vertrauensebene, die wir zu unserem Lehrer, unserer lehrenden Person haben. Und die entsteht, finde ich, im Yoga so wunderschön, wenn die Person dann hoffentlich schon ein paar der yogischen Werte sehr gut in sich verinnerlicht hat, dass man in der Regel recht neutral und wertungsfrei behandelt wird und sich eben in diesem wertungsfreien Raum aufhalten kann. Da gibt es ganz sicher Negativbeispiele. Also wir wissen, nicht jeder, also die meisten von uns Yoga-Lehrenden sind noch gar nicht erleuchtet, sondern haben vielleicht einfach ein paar Dinge schon erkannt, aber noch nicht alle. Und es gibt immer wieder schwarze Schafe oder vielleicht auch Menschen einfach, die nicht zu dir passen, aber auch Menschen, die ihre Rolle ausnutzen und denen man besser nicht vertrauen sollte. Mir wurde häufig in meinem Lieblingsort Warkala in Indien von einem Lehrer erzählt, der ist da wirklich so berühmt und berüchtigt. Und ich lasse den Namen jetzt lieber weg, weil ich eher negativ über ihn spreche, aber es ist alles nur Hörensagen. Ich war immer kurz davor, in die Klasse zu gehen, weil es mich irgendwie interessiert hat, weil ich auch von so vielen gehört habe, die regelmäßig zu ihm gegangen sind und die es irgendwie dahin gezogen hat und die Klassen ganz, ganz toll fanden. Aber ich habe dann auch immer wieder gehört, dass er die Schülerinnen beschimpft. Also so Sachen wie, du bist fett oder so und beweg dich mal und solche Sachen. Und mit der einen habe ich da mich auch länger drüber unterhalten. Die nimmt das halt überhaupt nicht persönlich und meint immer, das soll man nicht so, das braucht man bei ihm nicht ernst nehmen. Das sind halt nur so Floskeln und das hilft, soll halt nur das Tapas in dir hervorbringen. Aber von anderen habe ich auch Dinge gehört, dass es wirklich halt nicht humorig rüberkam. Und ja, also für mich hat sich das dann nicht gut angehört. Ich war bis heute nicht da. Auch als ich das letzte Mal vor Ort war, habe ich viel sehr Schlechtes über ihn gehört, muss ich sagen. Und auch falls du vielleicht die Bikram-Doku auf Netflix gesehen hast, von dem ja, Gründer eben von Bikram-Yoga, diesem Yoga in heißen Räumen, der hat ja auch häufig so Leute beschimpft und ist übergriffig geworden und so weiter und so fort. Ganz, ganz schlimmen, aber du suchst dir natürlich Personen, denen du vertrauen kannst und hörst da auf dein Gefühl und das kann dann wirklich wunderbar sein, weil in der Regel, also ich habe schon sehr viele positive Beispiele gefunden von Menschen, denen ich eben sehr vertrauen konnte und dieser Weg ist eben ein sehr, sehr persönlicher, also auch wenn man nicht mit jedem Lehrenden immer ausführlich spricht über, was da in sich vor sich geht und so. Das mache ich auch nicht mit allen meinen Lehrern. Aber dennoch, wenn da irgendwas Wichtiges ist, muss man halt das Gefühl haben, dass man das teilen kann, dass es da gut aufgehoben ist und dass man da im besten Fall natürlich dann auch Rat bekommt. Und eine Person, wo ich das wahrscheinlich am intensivsten und vor allem zum ersten Mal und zu einem Zeitpunkt, wo ich es ganz besonders gebraucht habe, erfahren habe, war Chandra, auch in Warkala. Und das ist jetzt schon einige Jahre her. Und da war ich auch noch gar nicht Yoga-Lehrerin. Das war, glaube ich, echt so der Grundstein, dass es alles dann immer mehr wurde und ich immer mehr diesen Weg gegangen bin. Bei dem bin ich gelandet in so ein bisschen einer Krisenstimmung und habe dann sehr intensiv mit ihm praktiziert und vor allem die Om Chanting Meditation und die hat damals einfach alles aus mir hervorgebracht und ich würde sagen, mein Leben verändert und auch diese Beziehung zu Chandra, der ist halt wirklich so ein Paradebeispiel für mich von so einem klassischen indischen Yoga-Lehrer, der ganz neutral, man könnte fast sagen unemotional und bewertungsfrei ist und dafür aber eben total beständig und einfach da. Also er war einfach da, er hat mir so einen festen Rahmen gegeben, in den ich mich zu dem Zeitpunkt einfach habe reinfallen lassen und ich habe einfach seine Anweisung befolgt und das sind viele Tränen geflossen, dass alles passiert beim oder kann passieren beim Praktizieren, wenn man diesen Weg lange geht. Ich würde mich wundern, wenn nicht an dem einen oder anderen Punkt mal Tränen fließen. Und da waren es wirklich sehr, sehr viele. Und wenn ich heute zurückdenke, bin ich ganz fasziniert irgendwie, dass ich mich dem so hingeben konnte und auch über Chandras Reaktion, dass er das auch einfach so nehmen konnte, ohne irgendwas zu dramatisieren, sondern mir hat irgendwie dieses ganz Neutrale total gut getan. Also es war einfach wie, ja, wirklich so ein neutraler Raum da, in dem ich alles einfach in mir arbeiten lassen konnte. Und da ist mir so viel bewusst geworden und es hat sich gefühlt alles, nein, nicht alles, aber sehr, sehr vieles zurechtgerückt in mir. Ich habe alte Dinge losgelassen, wahrscheinlich einige Blockaden in meinen Chakras gelöst. Man könnte es mit 10.000 verschiedenen Worten beschreiben, aber es waren wirklich sehr, sehr viele und intensive Meditationssessions, die ich da hatte, auch wieder überwiegend alleine. Ich habe das große Glück, dass ich durch Zufall oder lass es Fügung, Schicksal sein, immer wieder das Privileg hatte, von Lehrern sehr individuell betreut zu werden, ohne dass ich eigentlich danach gesucht habe. Also was dann einfach, es war dann halt eben kein anderer da, es waren alles offene Klassen, wo auch hätten andere kommen können, aber es war eben niemand anderes da. Und das hat es dann vielleicht auch nochmal verstärkt, dass ich mich da so reingeben konnte. Ja, also für mich ist das wirklich etwas Besonderes in der Beziehung zu allen meinen Lehrerinnen, dass ich ihnen eben dieses totale Vertrauen entgegenbringe, mich dem, was sie mich lehren, hingeben kann und einfach weiß, dass mich das auf meinem Weg weiterbringt. Und ich mich eben auch zeigen kann mit allem, was passiert, weil, wie schon gesagt, das sind durchaus sehr persönliche Prozesse, die da so in einem abgehen. Ja, aber tatsächlich ist nicht jede Beziehung zwischen Yoga-Lehrenden und Schüler auch immer für ewig. Manchmal sind es, glaube ich, auch, wie es eben in auch anderen menschlichen Beziehungen ist. Es gibt manchmal auch Menschen, die einem nur einen Abschnitt begleiten. Interessanterweise hat sogar Chandra selbst mal das zu mir gesagt, weil ich ihm erzählt hatte, dass ich so traurig war, dass ich mich gefühlt von Freunden von mir, von indischen Freunden sehr entfernt habe. Und dann sagte er auch ebenso neutral und wertungsfrei: Life is like a train. People come, people go. Und so war es dann aber tatsächlich auch mit Chandra selbst. Den gibt es zwar noch, also ist nicht so, dass er, weil er einfach in diese Bubble gehört von Menschen, mit denen ich vor Ort zu tun habe. Aber das war für mich dann auch ein bisschen schwierig, dass ich mich dann nach einer langen Zeit, die ich ja auch sehr intensiv von ihm gelernt habe, mich abgewendet habe und dann vor Ort eben erst mehr zu Ramisch in die Klassen gegangen bin, inzwischen dann auch zu Nisha oder auch mal noch zu anderen Lehrern. Und Ramisch hatte ich nämlich kennengelernt, als ich bei Chandra gelernt habe. Ich habe da ja auch eine Massageausbildung gemacht und da war Ramisch mein Modell. Und ich habe ihn dann erlebt, wie er seine ersten Yogalehrerausbildung gemacht hat und wie er sich dann dort seine Yogaschala aufgebaut hat und dann eben selbst angefangen hat zu unterrichten. Und es war dann so, dass Chandra ist wirklich ein sehr gelehrter Lehrer. Der ist auch Mediziner, Doktor, hat umfassendes Wissen in verschiedensten Bereichen. Also er ist wirklich sehr, sehr, sehr gebildet. Aber was ich halt in ihm dann so gespürt habe, gerade als ich dann irgendwann selbst Yoga-Lehrerin wurde, dass da so ein Mangel in ihm ist. Also er war dann auf der menschlichen Ebene ging es immer dann nur noch ums Business und auch sehr darum, dass er sich Vorteile erhofft hat, dadurch, dass ich Yoga-Lehrerin bin und mich da gefühlt so ein bisschen instrumentalisieren wollte und halt auch immer so drum gebeten hat, dass ich Werbung für seine Klassen mache. Und das hat sich für mich dann nicht mehr stimmig angefühlt. Und bei Ramesh war es dann eben das genaue Gegenteil. Und das Witzige ist ja, man macht ja ganz von alleine Werbung für seine Lehrer. Also wenn ich dann dort vor Ort bin und ich gehe jeden Tag in Klassen, ich treffe dort andere Menschen und ich erzähle ihnen dann ja, wo ich hingehe. Und ich würde auf ganz natürliche Art und Weise die Menschen mitbringen, wie es dann ja auch zum Beispiel bei Ramesh war oder auch bis heute ist. Da gehe ich total gerne in die Klassen und das finde ich auch nochmal interessant. Vielleicht als Vergleich, Ramesh ist halt ein sehr guter Freund und da kann ich natürlich auch in die Yoga-Klassen gehen und das gehe ich auch total gerne. Ich liebe die Yoga-Klassen bei ihm, aber trotzdem würde ich ihn nicht als einen meiner Lehrer bezeichnen, der mich jetzt auf diesem Weg begleitet. Also von ihm, mit ihm kann ich praktizieren und ich lasse mich von ihm inspirieren als mein Freund, aber es ist nicht so eine intensive Schüler-Lehrer-Beziehung, sondern es ist eine freundschaftliche Beziehung. Und es macht eben doch einen sehr, sehr großen Unterschied, ob jemand mein Yoga-Lehrer ist oder ein Freund. Weil bei Freunden ist es ausgeglichen. Da begleitet man sich gegenseitig auf diesem Weg. Jeder erzählt mal, was ihn gerade bedrückt und der andere hat einen Ratschlag. Man ist gegenseitig füreinander da. Und was schon auch sehr besonders ist an so einer Schüler-Lehrer-Beziehung, dass der Lehrer total für einen da ist und man selber muss ja gar nicht für ihn da sein. Das heißt nicht, dass man seinen Lehrer nicht auch unterstützt, wenn er Schwierigkeiten hat oder so. Ne? Jetzt kürzlich ist bei Nisha die Schala abgebrannt. Ganz schlimm. Natürlich biete ich dann meine Hilfe an, das wieder aufzubauen oder ähnliches. Natürlich ist man füreinander da. Aber trotzdem ist es einfach ein Unterschied. Also es ist für mich schon wichtig bei meinen Yoga-Lehrern, dass die halt wirklich meine Lehrer sind. Und manchmal vermischt sich das ein bisschen. Man kann auch mal freundschaftlich miteinander reden. Aber ich lerne von denen und ich bezahle ihnen auch Geld und sie unterrichten mich und sie unterstützen mich auf diesem Weg. Und gleichzeitig weiß ich ja, ich kenne ja nun beide Seiten. Ich bin ja selbst auch Lehrende. Und natürlich lernen wir Lehrer total viel von unseren Schülern und auch selbst zu unterrichten bringt einen auch auf diesem Weg definitiv weiter. Das heißt nicht, dass jeder unterrichten muss, um auf seinem Weg weiterzukommen. Aber für mich ist es eine wundervolle Ergänzung auch noch zu meiner eigenen Praxis, um diese Lehre weiterzugeben. Ich weiß gerade nicht, ob ich es klar genug ausdrücke, aber ich glaube schon, dass dir deutlich ist, was das für einen Unterschied macht, ne? Dass da einfach halt jemand ist, der da ist, um dich auf diesem Weg zu begleiten. Das ist die Funktion eines Yoga-Lehrers und die eines Freundes ist ja nochmal ein bisschen eine andere. Und ja, trotzdem haben diese Yogastunden bei Ramesh auch einen sehr, sehr hohen Wert für mich, weil ich da mich einfach unfassbar zu Hause fühle. Der lebt eben Yoga einfach aus seinem Herzen und das hat er auch schon, bevor er überhaupt Yoga gemacht hat. Er hat ein wahnsinnig großes Herz. Er vereint für mich wirklich sehr viele oder alle yogischen Werte. Er ist großzügig und dankbar und bescheiden. Einfach so ein richtig, richtig feiner Kerl. Und er unterrichtet aber auch, also auch er selber würde immer sagen, ja, ich unterrichte halt Asanas, Pranayama. Er unterrichtet noch nicht mal wirklich Meditation, also natürlich die kurzen Meditationen zum Anfang und Ende einer Stunde. Aber er ist so sehr Yogi, dass er gar nicht verstehen kann, wie man Probleme mit dem Meditieren haben kann. Er sagt immer, er hat nämlich, ich war dabei, als er seine erste Yoga-Lehrerausbildung gegeben hat. Und er sagte immer, ich kann nicht Meditation unterrichten. Was ist denn daran das Problem? Man setzt sich hin und meditiert. Er kann unsere unruhigen westlichen Geister nicht so nachvollziehen und welche Hürden man da begegnet. Und deswegen in Ausbildung holt er sich dann eben andere Lehrer dazu, die dann die Parts übernehmen, die er nicht abdeckt. Ich habe ihn dann letztes Mal nochmal gefragt nach seiner Ernährung, weil als ich ihn kennengelernt habe, hat er Fleisch gegessen. Ich habe mich gefragt, ob sich das vielleicht verändert hat. Und ganz beschämt hat er dann gesagt, nein, nein, ab und zu esse ich Fleisch. Und meinen Schülern sage ich das nur, wenn sie danach fragen. Und auch das finde ich irgendwie ja sehr liebenswert. Und das ist nämlich auch etwas, was häufig passieren kann in diesen Schüler-Lehrer-Beziehungen, dass wir natürlich einen perfekten Lehrer haben wollen und dass wir wollen, dass der jetzt alle yogischen Werte in sich vereint und alles super perfekt macht. Und auch da hatte ich schon meine Struggles, wenn man dann irgendwie merkt, die eine Lehrerin von mir zum Beispiel ist sehr unzuverlässig für mein Empfinden und extremst chaotisch. Damit habe ich wirklich Schwierigkeiten, weil für mich gehört es nämlich auch zum Yoga, dass man eben macht, was man sagt. Und dann zu akzeptieren, okay, sie hatte halt irgendwie auch so ihre Punkte, wo sie Yoga etwas anders lebt, als es mein Verständnis ist. Und da schaut man dann halt einfach immer wieder, wie lange fühlt sich stimmig an. Und wie gesagt, man muss ja auch nicht ewig miteinander verbringen. Ich glaube, es ist schon sehr schön, lange Zeit auch mit einem Lehrer, einer Lehrerin zu verbringen, weil man dann eben auch so dieses Vertrauen immer stärker werden kann und man auch für die Techniken, ne? Jeder Lehrer unterrichtet dann doch nochmal ein bisschen anders, dass man dann auch wirklich mal was vertieft und nicht immer von einem zum nächsten springt. Aber wenn es dann nicht mehr stimmig ist, ich hatte auch schon Phasen, wo ich keinen Lehrer hatte. Das war, weiß ich noch, dass ich glaube, das war nach Pranaji, wo ich dann so gemerkt habe, Mist, das passt für mich nicht mehr, habe ich mich echt so eine Zeit lang so ein bisschen lost gefühlt, dann aber auch eingerichtet in diesem alleine für mich praktizieren, fand ich für eine Zeit auch total in Ordnung. Und jetzt genieße ich es wieder sehr, sehr, Lehrerinnen zu haben und lasse mich auch zwischendrin immer wieder dann doch noch von anderen inspirieren, aber es werden immer weniger, der Kreis wird immer gewählter. Und worauf ich noch hinaus wollte, ich habe mich jetzt mal wieder etwas verloren in diesem Vergleich zwischen Chandra und Ramesh, dass es eben für mich absolut nicht das Qualitätssiegel ist, wie viel Ausbildung oder Zertifikate jemand hat. Das sagt, dass jemand viele Ausbildungen gemacht hat. Aber man kann auch sehr viele Ausbildungen machen, ohne wirklich zu lernen oder ohne Werte zu verinnerlichen. Ich betone es immer wieder gerne, Yoga ist ein Lebensweg und es geht eben sehr darum, dann auch immer mehr diese Dinge zu leben und gleichzeitig sind wir alle nicht perfekt und auch unsere Yoga-Lehrer, Lehrerinnen sind nicht perfekt. Und da aber eben immer wieder zu gucken, mit welchen Unperfektheiten kann man leben oder an welchen kann man auch wachsen und wo ist es vielleicht auch wirklich nicht mehr stimmig und man möchte von einer Person nicht mehr lernen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall, wozu ich gerne dich ermutigen möchte, dich deinem Lehrer, deiner Lehrerin zu zeigen und deine Erfahrungen zu teilen, wenn natürlich das nötige Vertrauen da ist. Es ist natürlich auch Aufgabe von uns Lehrenden, diesen Raum zu kreieren. Und wie gesagt, finde ich, das kommt hier manchmal ein bisschen kurz. Aber zumindest in meinem Fall, ich freue mich immer sehr, wenn ihr euch auch mitteilt, je mehr ich dann auch von euch mitkriege oder was das, was ihr erfahrt, mit euch macht, desto mehr kann ich auch die Praxis natürlich an eure Bedürfnisse anpassen. Und ganz besonders gut geht das natürlich im 1:1 im Personal Yoga. Ich mache ja auch eigene Sadhanas, individuelle Sadhanas für Menschen, die das sich wünschen oder begleite euch individuell auf eurem Weg. Das ist alles online möglich. Ich freue mich, wenn du daran Interesse hast und wenn du Lust hast, mehr von mir zu lernen oder natürlich auch von anderen tollen Lehrern deines Vertrauens, kann ich dich nur ermutigen, da ja noch tiefer zu gehen und aus dieser Besonderheit der Beziehung zwischen Yoga-Lehrenden und Schülern zu schöpfen und möchte einfach nochmal betonen, dass natürlich nicht alle Yoga-Lehrer heutzutage, man kann super leicht Yoga-Lehrer werden, die meisten machen eben diese 200-Stunden-Ausbildung und fangen dann an zu unterrichten. Und ich sage dann manchmal ganz gerne, dann ist man Asana-Lehrer, also man ist sicherlich nicht, auch da wieder nur das Zertifikat sagt jetzt nicht allzu viel aus. Die meisten fangen dann erstmal an, eben Asanas zu unterrichten und je tiefer man aber halt in der eigenen Praxis und in dieser Lehre drin steckt, desto mehr kann man dann auch einfach ein sehr, sehr wertvoller Lebensbegleiter für Menschen werden, was eben auch über diese Praxis hinausgeht. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich gerne eins der Mantren rezitieren, das sehr häufig Verwendung findet, das ich auch immer bei meinem Freund und Lehrer Ramesh singe. Das eröffnet dort jede Stunde. Ein Mantra, das eben für diese Schüler-Lehrer-Verbindung steht und eben auch den Lehrer ehren soll. Und ich rezitiere das einmal für dich und übersetze es dann. Sahana Bhavatu, Sahanau Bhunaktu, Saha Viryam, Karavavahe, Tejasvina Vaditamastu, Mavishvisha Vahe. Om Shanti Shanti Shanti. Es gibt verschiedene Übersetzungen und Interpretationen. Ich habe jetzt mal eine ausgesucht. Sie mag nicht oberkorrekt sein, da ich selbst kein Sanskrit spreche, aber ich hoffe, dass sie dem sehr nahe kommt. Möge eine höhere Kraft uns beide beschützen, mögen wir uns gemeinsam bewegen, Lehrer und Schüler. Mögen wir beide an der Yoga-Lehre wachsen. Mögen wir uns anstrengen, die wahre Bedeutung der Yoga-Lehre zu erfassen. Mögen wir niemals miteinander streiten. Om Frieden, Frieden, Frieden. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und freue mich, wenn du dann in 2 Wochen wieder dabei bist. Ich habe viele, viele Ideen für neue Folgen. Namaste.